Meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen aus München. Mein Name ist Nicola Glies und in Vertretung von Maximilian Schöberl darf ich Sie heute zu der Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal 2022 begrüßen. Bei uns sind heute Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG und Dr. Nicola Peter, Mitglied des Vorstandes der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann, wie gewohnt, die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Und damit übergebe ich das Wort zunächst an Herrn Dr. Peter.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group ist in einem zunehmend volatilen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Umfeld gut in das Jahr 2022 gestartet. Unsere Geschäftsentwicklung bewegt sich im Rahmen unserer Erwartungen. Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Fahrzeugkomponenten. Dies führte im ersten Quartal zu Produktionsunterbrechungen in einigen europäischen Werken. Zudem bestehen weiterhin Versorgungsengpässe bei Halbleitern. Hier rechnen wir aktuell frühestens im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 mit einer ersten Entspannung. In China beeinflussen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie den Vertrieb von Fahrzeugen und unsere dortige Produktion und Logistik. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten tatkräftig und höchst flexibel am Management der Lieferketten, um die Auswirkungen auf die BMW Group so weit wie möglich zu begrenzen. Dementsprechend ist zwar unser Fahrzeugabsatz wie erwartet im Vergleich zum starken Vorjahresquartal in Europa um 7,8% und in China um 9,2% zurückgegangen. In den USA haben wir hingegen ein Absatzwachstum von 3,7% erzielt. Das beweist, die BMW Group hat eine exzellente Wettbewerbsposition und ist breit aufgestellt. Unsere ausbalancierte Präsenz in allen Vertriebsregionen kommt uns in einem volatilen Umfeld zugute. Zudem gewinnt unsere konsequente Ausrichtung auf emissionsfreie Mobilität weiter an Fahrt. Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Marktstart des BMW iX und des BMW i4 zwei vollelektrische Modelle auf die Straße gebracht, die sich großer Nachfrage erfreuen. Im ersten Quartal hat die BMW Group insgesamt 35.289 vollelektrische Fahrzeuge abgesetzt, ein Plus von knapp 150% gegenüber dem Vorjahr. Vor zwei Wochen haben wir Ihnen mit dem BMW i7 eine rein elektrisch angetriebene Luxuslimousine vorgestellt, die unsere Innovationsführerschaft bei Elektrifizierung, Digitalisierung und autonomem Fahren untermauert. Im Jahr 2022 erweitert auch der BMW iX1 unser BEV-Produktangebot. Zudem führen wir im zweiten Quartal mit dem BMW i3 den ersten vollelektrischen Dreier speziell für den chinesischen Markt ein. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, haben wir den Vertrag mit unserem chinesischen Joint Venture BBA bis ins Jahr 2040 verlängert und unseren Anteil an BBA von 50% auf 75% erhöht. Mit Abschluss der Transaktion ist BBA seit 11. Februar 2022 im Konzernabschluss der BMW Group voll konsolidiert und damit vollständig und durchgängig in allen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Kapitalflussrechnung berücksichtigt. Demzufolge erhöhen sich die Umsatzerlöse und das operative Ergebnis im Segment Automobile. Die Umsatzkosten steigen ebenfalls. Sie enthalten auch Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation und weitere Konsolidierungseffekte im Zusammenhang mit konzerninternen Lieferungen. Der bislang an BBA gehaltene Eigenkapitalanteil von 50% wurde zum aktuellen Marktwert neu bewertet. Hieraus ergibt sich ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 7,66 Milliarden Euro, der im abgelaufenen Quartal im Finanzergebnis des Segments Automobile verbucht wurde. Der saldierte Nettobetrag aus der Konsolidierung der liquiden Mittel von BBA abzüglich des Kaufpreises beläuft sich auf 5 Milliarden Euro und erhöht den Free Cashflow im Segment Automobile im ersten Quartal. Meine Damen und Herren, die Finanzkennzahlen des Konzerns sind damit in diesem Quartal deutlich geprägt von der Anteilserhöhung an BBA und der kompletten Berücksichtigung des Joint Ventures im Konzernabschluss. So stieg der Konzernumsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 16,3% auf 31,14 Milliarden Euro. Das Finanzergebnis enthält den Einmaleffekt in Höhe von 7,66 Milliarden Euro aus der Marktbewertung der gehaltenen BBA-Anteile und treibt damit das Konzernergebnis vor Steuern. Dieses liegt per März bei 12,23 Milliarden Euro, was zu einer EBT-Marge von 39,3% führt. Ohne die Neubewertung und die Konsolidierungseffekte aus der BBA-Vollkonsolidierung liegt die Konzern-EBT-Marge bei 18,4%. Mit dem Rückenwind einer guten Performance investieren wir konsequent und aus einer Position der Stärke in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens. Wie angekündigt, legen wir dabei den Fokus auf die Elektrifizierung der Modellpalette und auf die Digitalisierung sowohl unserer Fahrzeuge als auch unserer Unternehmensprozesse. Unsere Forschungs- und Entwicklungskosten nach IFRS stehen demzufolge im Wesentlichen im Zusammenhang mit neuen Modellen, der Elektrifizierung und Digitalisierung der Fahrzeugflotte sowie dem automatisierten Fahren. Sie liegen im ersten Quartal bei 1,57 Milliarden Euro und damit um 9,4% über dem Vorjahr. Die F&E-Quote nach HGB ist im Quartal aufgrund des starken Umsatzanstieges leicht auf 4,5% gesunken. Im Gesamtjahr gehen wir von einem Wert innerhalb unseres Zielkorridors von 5 bis 5,5% aus. Die Investitionen mit Fokus auf die Mobilität der Zukunft lagen mit 1,1 Milliarden Euro deutlich höher als im Vorjahresquartal. Das entspricht einer Investitionsquote von 3,5%. Auf Jahressicht erwarten wir eine Quote auf dem Niveau unseres Zielwertes von 5%. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den einzelnen Segmenten. Im Automobilsegment konnten die volumenbedingten Umsatzeinbußen durch die starke operative Performance kompensiert werden. Die Segmentumsatzerlöse stiegen insgesamt um 17,4% auf über 26,73 Milliarden Euro. Ein Teil dieses Anstiegs resultiert aus der erstmaligen Einbeziehung der BBA-Umsatzerlöse und aus Wechselkurseffekten. Daneben spiegeln sich im Umsatzwachstum vorteilhafte Modellmixeffekte und die anhaltend gute Preisrealisierung aufgrund unserer Premium-Positionierung wider. Preiserhöhungen in den Märkten trugen dazu bei, den Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise teilweise zu kompensieren. Außerdem entwickelten sich die Wiedervermarktungserlöse auf den Gebrauchtwagenmärkten weiterhin positiv. Die Umsatzkosten im Segment Automobile stiegen um 20,9% auf 22,63 Milliarden Euro. Hier wirkten sich neben Aufwendungen für Energie und Rohmaterial auch höhere Forschungs- und Entwicklungskosten und der größere Anteil elektrifizierter Fahrzeuge aus. Konsolidierungseffekte aus der Vollkonsolidierung von BBA trugen rund 1,2 Milliarden Euro zum Anstieg der Umsatzkosten bei. Neben rund 500 Millionen Euro Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation wurden Zwischengewinne in Höhe von rund 700 Millionen Euro eliminiert. Beim EBIT haben wir im ersten Quartal einen Wert von 2,37 Milliarden Euro für das Segment erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 5,9% gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge liegt damit bei 8,9%. Vor Berücksichtigung der Konsolidierungseffekte aus der BBA-Vollkonsolidierung liegt das operative Segmentergebnis bei rund 3,5 Milliarden Euro, die EBIT-Marge bei 13,2%. Hier zeigt sich die Stärke unseres Kernsegments im ersten Quartal, insbesondere angesichts der schwierigen Umfeldbedingungen. Das Finanzergebnis im Segment stieg im ersten Quartal 2022 auf rund 8 Milliarden Euro, nach gut 500 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Hier ist der oben beschriebene Einmaleffekt aus der Neubewertung der gehaltenen BBA-Anteile in Höhe von 7,66 Milliarden Euro enthalten. Im Gegenzug geht aufgrund der geänderten Einbeziehung von BBA das Ad-Equity-Ergebnis im ersten Quartal um 170 Millionen Euro zurück. Der Free Cashflow des Segments ist ebenfalls durch die BBA-Vollkonsolidierung geprägt. Die Übernahme der liquiden Mittel von BBA abzüglich des Kaufpreises ergibt per Saldo wie erwartet einen Zufluss von 5 Milliarden Euro. Gegenläufig wirkten sich die Veränderungen des Working Capital aus, da sich aufgrund der Produktionsunterbrechungen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten. Außerdem führten Lockdown-bedingte Händlerschließungen in China zu einem Rückgang der erhaltenen Anzahlungen von Händlern. Insgesamt liegt der Free Cashflow im Segment bei 4,82 Milliarden Euro. Auf dieser Basis bestätigen wir das Jahresziel von mindestens 12 Milliarden Euro. Im Segment Finanzdienstleistungen wurden in den ersten drei Monaten gut 433.000 Finanzierungs- und Leasingverträge mit Endkunden abgeschlossen. Die Zahl der Neuverträge ging damit gegenüber dem sehr starken Vorjahresquartal um 11,4% zurück. Neben der eingeschränkten Verfügbarkeit von Neufahrzeugen aufgrund der angespannten Versorgungslage macht sich hier auch die gestiegene Wettbewerbsintensität im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere in China und in den USA, bemerkbar. Ein starker Produktmix und eine gute Preisrealisierung führten zu einem höheren durchschnittlichen Finanzierungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr. Infolgedessen ging das Neugeschäftsvolumen lediglich um 3,1% zurück. Das Segmentergebnis vor Steuern erreicht mit gut 1 Milliarde Euro einen neuen Rekordwert in einem ersten Quartal. Die außergewöhnlich gute Situation auf den weltweiten Gebrauchtwagenmärkten hält an und führt weiterhin zu hohen Vermarktungserlösen für Leasingrückläufer. Im Segment Motorräder hat sich das Absatzwachstum aufgrund der attraktiven Modellpalette fortgesetzt. Mit über 47.000 verkauften Einheiten konnten wir erneut zweistellig wachsen und den besten Absatz in einem ersten Quartal erzielen. Das operative Segmentergebnis betrug im Quartal 108 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag bei 13,5%. Meine Damen und Herren, unter dem Eindruck sinkender Konjunkturerwartungen, steigender Inflationsraten und hoher Energie- und Rohstoffpreise nehmen die Unwägbarkeiten in unserem Geschäftsumfeld zu. Die BMW Group ist trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen gut in das Jahr 2022 gestartet. Nach heutigem Stand bestätigen wir daher unsere Prognose für das Gesamtjahr. Getrieben von der BBA-Vollkonsolidierung erwarten wir beim Vorsteuerergebnis im Konzern einen deutlichen Anstieg. Auch der Personalstand im Konzern wird sich aufgrund der Aufnahme der BBA-Mitarbeiter deutlich erhöhen. Im Segment Automobile erwarten wir trotz der Lieferengpässe und Produktionsunterbrechungen im ersten Quartal für das Gesamtjahr einen Fahrzeugabsatz auf Vorjahresniveau. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge soll deutlich steigen und die Zahl der vollelektrischen Fahrzeuge soll sich mehr als verdoppeln. Wir erwarten, dass der BEV-Anteil am Gesamtabsatz mindestens 10% beträgt. Die CO2-Emissionen in der Neuwagenflotte und die CO2-Emissionen je produziertem Fahrzeug wollen wir leicht reduzieren. Die EBIT-Marge im Segment Automobile erwarten wir weiterhin im Korridor zwischen 7 und 9%. Für das Segment Finanzdienstleistungen bestätigen wir den Zielwert einer Eigenkapitalrendite von 14 bis 17%. Im Segment Motorräder prognostizieren wir einen leichten Anstieg der Auslieferungen und eine EBIT-Marge im Zielkorridor von 8 bis 10%. In unserer Prognose unterstellen wir, dass sich die Versorgungssituation mit Halbleitern frühestens im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 erstmalig entspannen wird. Die weitere Entwicklung der geopolitischen Situation ist nicht abschätzbar. Unsere Prognose berücksichtigt weder eine Ausweitung des Konflikts außerhalb der Ukraine noch deutlich verschärfte Sanktionen oder Gegenmaßnahmen durch Russland. Auch weitere Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in China sind nicht enthalten. Meine Damen und Herren, die BMW Group bleibt trotz der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Unsicherheiten auf Kurs auf ihre Jahresziele. Wir managen unsere Lieferketten vorausschauend und reagieren flexibel auf sich ändernde Gegebenheiten. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist weiterhin hoch. Insbesondere unsere vollelektrischen Fahrzeuge verzeichnen hohe Auftragseingänge. Mit Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung sichern wir die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens bei gleichzeitiger starker operativer Performance. Damit navigieren wir das Unternehmen weiterhin umsichtig durch unruhiges Fahrwasser und sind gut aufgestellt für das Jahr 2022. Vielen Dank.
Danke, Herr Dr. Peter. Und damit darf ich an Oliver Zipse übergeben.
Meine Damen und Herren, starke Produkte und begehrliche Marken, das ist die Grundlage für den Geschäftserfolg der BMW Group. Dank der kundenorientierten Ausrichtung unseres Portfolios haben wir in den vergangenen Jahren trotz schwieriger Umstände eine sehr robuste Nachfrage gesehen. Und dieser Trend hat sich in diesem Jahr noch einmal verstärkt. Noch nie in der Geschichte unseres Unternehmens hatten wir mehr Vorbestellungen als heute. Und die Märkte signalisieren eine weiter hohe Nachfrage. Insbesondere bei unseren vollelektrischen Fahrzeugen sind unsere Auftragsbücher über Monate hinaus gefüllt. Das betrifft alle vollelektrischen Fahrzeuge, aber vor allem unsere Innovationsträger, den BMW i4 und den BMW iX. Vor wenigen Wochen haben wir einen weiteren Meilenstein im Ausbau unseres vollelektrischen Portfolios vorgestellt, den BMW i7. Ich habe das Fahrzeug persönlich unseren Händlern in Amerika und den Journalisten in den USA präsentiert. Die Resonanz? Weltweit hervorragend. Der 7er ist Tech Magic at its best und die einzige Luxuslimousine, die eine echte Vielfalt an Antriebsarten bietet. BEV, also vollelektrisch, Plug-in-Hybrid oder modernste Verbrennungsmotoren. Unsere Kunden können wählen, was am besten zu ihren ganz individuellen Bedürfnissen passt, und zwar ohne Kompromisse. In den kommenden Monaten und Jahren geht es mit hoher Schlagzahl weiter. Ende dieses Jahres startet der iX1. Damit bieten wir eines unserer volumenstärksten Modelle in der Premium-Kompaktklasse auch als reines E-Fahrzeug an. Und nächstes Jahr setzen wir ein weiteres Kernprodukt der Marke BMW unter Strom, den 5er BMW. Dieses Jahr haben wir bereits 8 vollelektrische Modelle auf der Straße und zahlreiche andere Neuheiten stehen bereits auf der Startlinie. Inklusive der Vorserienfahrzeuge produzieren wir dieses Jahr 15 vollelektrische Modelle. Mit ihnen haben wir in rund 90% unserer Segmente jeweils ein rein elektrisches Angebot. Die zahlreichen Neuanläufe sowie die hohe Nachfrage nach unseren Produkten zeigen, wir begeistern die Menschen, wir entwickeln Innovationen mit Markterfolg und wir schaffen Begehrlichkeit. Das alles ist die Basis für das Wachstum, das wir uns für die kommenden Jahre vorgenommen haben. Nicht nur im Segment der rein elektrischen Fahrzeuge, sondern über unser gesamtes Produktportfolio. Denn wir setzen auch in Zukunft weiter auf unseren Ansatz der Technologieoffenheit. Er ist für unsere Kunden weltweit jetzt das richtige Konzept. Damit tragen wir den unterschiedlichen Entwicklungen in den Regionen der Welt Rechnung. So bieten wir die jeweils neueste und klimafreundlichste Antriebstechnologie für unterschiedliche Bedürfnisse und erhöhen nochmals unseren Beitrag zu einer positiven Klimawirkung. Mit dieser technologischen Breite erfüllen wir in der aktuellen Transformationsphase sowohl die Anforderungen unserer Kunden als auch die Erwartungen unserer Stakeholder, weil wir alle Technologien weiter optimieren. Wirkungsvoll und schnell transformieren wir die BMW Group mit aller Konsequenz. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf der E-Mobilität, der Digitalisierung und einer gesamthaft gedachten Nachhaltigkeit. Und was uns auszeichnet, we are performing while transforming. Das zeigt auch unser starkes erstes Quartal, wie Dr. Peter bereits berichtete. Die Zahlen für die ersten 3 Monate sind von der Vollkonsolidierung der chinesischen Joint Ventures BMW Brilliance Automotive positiv geprägt. Und für uns war das ein wichtiger strategischer Schritt. Damit stärken wir die langfristige Zusammenarbeit mit unserem Partner in China. Wir bauen die Produktionskapazitäten an den bestehenden Standorten in Shenyang aus. Und so erhöhen wir unseren Anteil local für local weiter und erhöhen damit weiter die Resilienz. Und wir weiten die Lokalisierung weiterer Modelle, einschließlich neuer New Energy Vehicles, konsequent aus. Exemplarisch dafür steht die vollelektrische Langversion des BMW 3ers. Er ist exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt worden. Auch eine Langversion des X5 ist speziell auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden zugeschnitten. Sowohl der elektrische 3er als auch der X5 Lang werden lokal in China gefertigt. Das stellt sicher, dass wir die große Nachfrage nach diesen beiden Modellen noch besser bedienen können. Die BMW Group agiert als globales Unternehmen in einem Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Gegebenheiten in den großen Weltregionen. Das Bild, das sich aktuell zeigt, könnte unterschiedlicher kaum ausfallen. Vor wenigen Wochen war ich in den USA zu Besuch. Wir haben über 1000 Händler aus ganz Amerika unsere Produkte für die kommenden 2 Jahre präsentiert. Sie waren begeistert und investieren Milliarden in die Zukunft mit uns. Es herrscht wirklich eine positive Aufbruchstimmung. Das zeigt sich auch in den Absatzzahlen in den ersten 3 Monaten des Jahres. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 konnten wir auf dem amerikanischen Kontinent weiter wachsen. Das trifft insbesondere auf die USA zu. Das Plus dort beläuft sich auf 3,7%. Damit belegt die BMW Group erneut eine Spitzenposition in diesem wichtigen Markt. Auf die steigende Nachfrage in der Region können wir mit unserem größten Werk in Spartanburg sowie den Werken in San Luis Potosí in Mexiko, Manaus und Araquira in Brasilien flexibel reagieren. Damit ist die Region Amerikas absolut wie auch prozentual die größte Wachstumsregion der BMW Group im Jahr 2021 gewesen. In Europa dominieren die Auswirkungen der Ukraine-Krise. Die Energieversorgung des ganzen Kontinents wird durch den Krieg und die daraus resultierende Spannung mit Russland in Frage gestellt. Die Inflationsrate bewegt sich auf hohem Niveau, die Kosten für Lebensmittel, Energie und Treibstoffe steigen. In der Folge werden die Konjunkturprognosen kontinuierlich weiter gesenkt. Der Krieg in der Ukraine hat auch erhebliche Auswirkungen auf die dortige Automobilzulieferindustrie. In der Folge kam es zu Produktionsunterbrechen in unseren europäischen Werken. Wir haben unsere schnelle Reaktionsfähigkeit, die hohe Flexibilität und die agile Arbeitsweise genutzt, um die kriegsbedingten Ausfälle von Komponenten gemeinsam mit unseren Partnern schnellstmöglich zu kompensieren. Dabei setzen wir weiterhin auf Lieferungen aus der Ukraine. So bieten wir den Mitarbeitern unserer dortigen Partner auch unter diesen Umständen weiter eine Perspektive. Die Liefersituation hat sich mittlerweile entspannt und wir gehen davon aus, dass wir sie weiterhin stabil halten können. Damit zum dritten unserer großen Märkte. In China flammt die Corona-Pandemie erneut auf und in der Folge befindet sich die Metropole Shanghai im Lockdown. Produktionsstätten und Häfen werden zur Eindämmung des Infektionsgeschehens geschlossen. Auch unsere Werke in Dadong und Tixi waren von temporären Schließungen betroffen. Inzwischen haben sie die Produktion aber wieder aufgenommen. Ein Thema, das die Industrie weltweit schon seit dem vergangenen Jahr beschäftigt, ist der Mangel an Halbleitern. Hier werden wir frühestens im zweiten Halbjahr eine Verbesserung erleben und mit einer grundsätzlichen Knappheit werden wir aber auch 2023 noch umgehen müssen. Um die Folgen des Mangels zu begrenzen, nutzen wir, wie schon in der Vergangenheit, die Flexibilität unseres Produktionsnetzwerkes maximal aus. Sie erlaubt uns, Produktionsvolumen kurzfristig umzudisponieren. So reagieren wir auf die jeweilige Versorgungslage maximal effizient. Eine Stärke der BMW Group, die uns schon in der Vergangenheit positiv differenziert hat. Flexibilität haben wir auch in unseren wichtigsten Absatzmärkten geschaffen. Unsere drei Marktregionen sind das Vertrieb, Produktion und Zulieferernetzwerk zunehmend unabhängig ausgerichtet. Die aktuell unterschiedlichen Situationen zeigen, wie wichtig und bedeutsam dieser Ansatz ist. Er schafft nämlich Resilienz. Wenn wir die Marktsituation in einzelnen Weltregionen schwierig ist, tragen uns dafür andere Märkte. So können wir trotz der unterschiedlichen Herausforderungen unserer Zeit stets im Sinne des Erfolges für das Gesamtunternehmen flexibel reagieren. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 sind dafür der Beweis. Trotz widriger Umstände haben wir dank der starken Nachfrage nach unseren Produkten im ersten Quartal 2022 unsere Wettbewerbspositionen weiter gestärkt. Unseren weltweiten Marktanteil haben wir gegenüber dem Vorjahr weiter ausgebaut. Die Engpässe in der Komponentenversorgung sowie die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung von Corona in China waren die Gründe, dass wir die hohe Nachfrage nach Automobilen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce nicht in vollem Umfang bedienen konnten. Lagen wir per Februar noch leicht über dem Absatz des Vorjahreszeitraums, waren die Entwicklungen im März wesentlich von den Lieferengpässen bei den Kabelbäumen aus der Ukraine geprägt. Als Folge daraus entwickelte sich die Zahl der Auslieferungen im Zeitraum von Januar bis März 2022 moderat unter dem absoluten Rekordwert aus dem Vorjahr. Dabei hat sich mit einem Plus von 28% der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge deutlich erhöht. Die Auslieferungen belaufen sich auf mehr als 89.000 Automobile. Den Absatz der vollelektrischen Fahrzeuge haben wir im gleichen Zeitraum auf über 35.000 Einheiten sogar mehr als verdoppelt. Der iX3 und der Mini SE waren dabei die meistgefragten vollelektrischen Modelle. Die Absätze gegenüber dem Vergleichsquartal sind deutlich gestiegen. Unsere Innovationsträger iX und i4, die wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben, werden in den kommenden Monaten auf zahlreichen weiteren Märkten weltweit eingeführt. Und der neue i7 steht zudem ab November bei den Händlern. Das alles wird die Absatzdynamik noch einmal beschleunigen. Damit sind wir auf Kurs, den Absatz vollelektrischer Fahrzeuge im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 in diesem Jahr mehr als zu verdoppeln. Bis 2025 wollen wir dann die Schallmauer von insgesamt 2 Millionen verkauften vollelektrischen Fahrzeugen durchbrechen. 2030 soll mindestens die Hälfte unserer weltweiten Auslieferung aus BEVs bestehen. Und wir setzen alles daran, dieses Ziel auch schon früher zu erreichen. Dabei spielt das Jahr 2025 eine entscheidende Rolle. Dann startet unsere neue Klasse. Mit dem Fokus auf elektrisch, digital und zirkulär markiert sie einen gewaltigen Technologiesprung. In der neuen Klasse kommt erstmals auch unsere neue Antriebsgeneration Gen 6 zum Einsatz. Ein Mehr an Leistung, neuer Zellchemie und neuer Zellformate zeichnet sie aus. Die neue Klasse wird dem Absatz vollelektrischer Fahrzeuge einen deutlichen Schub verleihen. Den Ausbau der E-Mobilität treiben wir entlang der steigenden Nachfrage konsequent voran. So bedienen wir die Wünsche unserer Kunden nach emissionsfreier Mobilität. Und gleichzeitig stellen wir sicher, dass wir unsere strategischen Klimaschutzziele erreichen, auf die wir uns verpflichtet haben. Denn gerade in herausfordernden Zeiten dürfen wir die langfristigen Ziele zu keinem Augenblick aus den Augen verlieren. Unser Weg zur Klimaneutralität bis 2050 folgt einem wissenschaftlich validierten und transparenten Pfad, der die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. So werden wir bis 2030 den CO2-Fußabdruck unserer Produkte über den gesamten Lebenszyklus um 40% reduzieren. Und, das ist mir ganz besonders wichtig, wir halten, was wir versprechen. So haben wir beispielsweise 2021 erneut die CO2-Emissionsziele in der Europäischen Union übererfüllt. Und alle Antriebsformen haben dazu beigetragen. Neben den CO2-Einsparungen kommt dem Thema der Rohstoffeffizienz und damit dem Thema Zirkularität eine immer wichtigere Rolle zu. Wir haben im vergangenen Jahr mit dem BMW iVision Circular gezeigt, wie luxuriöse und zugleich nachhaltige Mobilität im urbanen Umfeld aussehen kann. Auf dem Weg zu zirkulären Wertstoffkreisläufen ist der Einsatz von Sekundärmaterialien eine Grundvoraussetzung. Daher gilt bei der BMW Group der Ansatz Secondary First. Diesen Weg verfolgen wir konsequent. Unser Ziel, die nachhaltigste Lieferkette der gesamten Automobilindustrie aufzubauen. Ein sehr konkretes Ergebnis dieses Denkens sind die Leichtmetallgussräder des neuen Mini Countryman. Sie bestehen bereits heute zu 70% aus Sekundärmaterial, bis zu 80% CO2 können wir damit bei der Herstellung einsparen. Neben dem Einsatz von Sekundärmaterialien konzentrieren wir uns darauf, Rohstoffe so einzusetzen, dass sie nach der Nutzung in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Die neue Klasse wird hier Benchmark setzen. Sie soll zur Hälfte aus wiederverwertbaren Rohstoffen bestehen und Zirkularität ist jedoch nicht allein aus ökologischer Sicht die Zukunft. Ganz aktuell sehen wir sehr deutlich, dass dieser Ansatz auch ökonomisch und geopolitisch eine immer wichtigere Rolle spielt und spielen wird. Aufgrund der aktuellen Ereignisse und der daraus resultierenden möglichen Versorgungsengpässe kommt es derzeit auf den Rohstoffmärkten zu einer Preisrallye. Für viele Industrien Edelmetalle sind die Einkaufspreise auf Höchstständen. Einige davon sind für den technologischen Wandel in der Automobilindustrie unabdingbar, insbesondere für den Wandel zur E-Mobilität. Und wir diskutieren aktuell zu Recht, wie wir Abhängigkeiten von fossilen Energien reduzieren können. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir uns an anderer Stelle nicht in neue einseitige Abhängigkeiten begeben. So stecken beispielsweise allein in einer Batterie einige hundert Kilo Rohstoffe. Der größte Teil davon wird nicht in Europa gewonnen. Langfristig ist daher Zirkularität der Ansatz, der die Abhängigkeit von immer neuen Rohstoffen stark reduziert. Bis dahin schafft nur technologische Diversifizierung und das Vorhandensein von Alternativen Resilienz. Deswegen plädieren wir auch vor diesem Hintergrund für einen technologieoffenen Ansatz und die nachhaltige Weiterentwicklung aller Antriebsformen inklusive einer Förderung der Wasserstofftechnologie. Und wir erleben ja aktuell gerade, dass diese Industrie deutlich in Schwung kommt. Meine Damen und Herren, eine Mehrfachbelastung durch die Überlagerung großer Herausforderungen, das ist die neue Normalität. Die BMW Group ist Herausforderung immer mit einer wirksamen operativen Leistung des Gesamtkonzerns und einem hohen Maß an Flexibilität begegnet. So haben wir stets auch in herausfordernden Situationen den Geschäftserfolg des Unternehmens sichergestellt. Aus vielen herausfordernden Zeiten sind wir dann sogar gestärkt hervorgegangen. Und seien Sie versichert, in diesem Sinne werden wir die BMW Group auch in Zukunft weiter steuern. Vielen Dank.
Danke, Herr Zipse. Meine Damen und Herren, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage ist von Markus Clausen, Dow Jones. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe drei Fragen, bitte. Zum ersten die Versorgung mit Halbleitern. Sie hatten das angesprochen, Herr Peter. Eine Besserung erwarten Sie frühestens im zweiten Halbjahr. Das heißt, Sie erwarten also auch im kommenden Jahr mit spürbaren Einschränkungen. Und wann sollte sich denn die Situation nachhaltig, also erheblich verbessern? Rechnen Sie damit noch im kommenden Jahr? Die zweite Frage, Preise hatten Sie auch angesprochen bei Neu- und Gebrauchtwagen. Die sind in den letzten Monaten ja spürbar gestiegen. Wie stellt sich die Situation aktuell dar und was erwarten Sie in den kommenden Monaten? Stabilisiert sich die Preislage oder erwarten Sie möglicherweise sogar auch leichtere Dämpfer? Und die letzte Frage, die Unwägbarkeiten mit Blick auf die Prognose, hatten Sie auch angesprochen. Um das Margenziel abzusichern für dieses Jahr, haben Sie da Gegenmaßnahmen eingeleitet oder geplant, um die immer weiter steigenden Kosten und Preise abzufedern? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Clausen, für Ihre Fragen. Wir fangen an mit der Halbleiterfrage mit Herrn Zipse.
Ja, Herr Clausen, wenn man die Halbleiterindustrie sich anschaut, dann muss man feststellen, es gibt nicht die Halbleiterindustrie, sondern man muss sie unterscheiden bezüglich der Knoten, die sie bedienen. Es gibt diese sehr performanten Knoten neuester Generation, die ist irgendwo zwischen 2 Nanometern und 12 Nanometern. Da haben wir eigentlich keine Versorgungsprobleme. Dann ist ein großes Feld rund um den Knotenpunkt 55 Nanometer. Da gibt es weiterhin auch Versorgungsengpässe, wobei die sich zunehmend auflösen, weil die ersten Investitionen hier wirksam werden und auch die Effizienz der Ausbringung in den einzelnen Regionen der Welt gute Fortschritte gemacht hat. Und dann kommt der sehr spezifisch für die Automobilindustrie geschaffene Knoten um die 180 Nanometer und es geht dann bis hoch bis 600 Nanometern. Das sind die Halbleiter, in denen größere Ströme verarbeitet werden, die auch nicht durch die neueste Halbleitergeneration ersetzt werden kann. Da erfolgen Nachinvestitionen, auch durch verschiedene Firmen weltweit. Aber bis die dann wirksam werden, das wird wohl bis nächstes Jahr reichen. In Summe können wir aber schon sagen, dass diese Heftigkeit, die uns hier erfasst hat, sich relativ schnell beruhigen wird, auch wenn die Gesamtlage weiter angespannt bleibt.
Vielen Dank, Herr Zipse. Und Herr Dr. Peter, darf ich Sie bitten, Frage 2 und 3.
Herr Clausen, Sie haben zunächst gefragt nach der Preissituation. Ich würde da mal auf die drei Georegionen, die für uns ganz wesentlich sind, kurz eingehen. Zum einen in den Vereinigten Staaten haben wir weiterhin eine sehr, sehr gute Situation. Preise, zwar nicht nur die Neuwagenpreise, sondern auch die Gebrauchtwagenpreise sind auf einem sehr erfreulichen Niveau. Die Entwicklung in Europa war in den letzten Monaten im Laufe des ersten Quartals ebenfalls positiv und das Gleiche gilt in China, wo wir auf einem sehr, sehr starken Niveau sind. Zur Absicherung der Prognose 7-9% haben wir, das ist für uns Normalität, unser Performance-Programm läuft weiter, Performance-Impact, hier konzentrieren wir uns wie jedes Jahr, wie jedes Quartal darauf, zum einen die Leistungsseite zu verbessern, effizienter zu werden, an Kosten zu arbeiten. Wir schauen uns insbesondere auch sehr, sehr genau an, wie wir unsere Rohstoffpreisabsicherung noch weiter verbessern können und arbeiten da permanent an entsprechenden Maßnahmen.
Vielen Dank. Dann darf ich um die nächste Frage bitten.
Die nächste Frage ist von Marco Engelmann, dpa AFX. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Viele Grüße aus Frankfurt nach München. Mich würde mal interessieren, Sie hatten es eben auch kurz angerissen, die Lage in China. Sie hatten da auch mit Produktionsunterbrechungen zu kämpfen in Shenyang. Wie ist denn eigentlich die Lage bei den Zulieferern und wie entwickelt sich aus Ihrer Sicht das Infektionsgeschehen auch in der Region Shenyang vielleicht in den nächsten Monaten? Vielleicht können Sie da so einen kleinen Ausblick geben. Herr Dr. Peter, Sie hatten beim letzten Mal, glaube ich, die Belastung aus Rohstoff- oder Rohmaterialpreisen und Währungen auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag dieses Jahr beziffert. Ist das noch zu halten? Und nochmal anschließend an Herrn Clausen mit den Preisaussichten würde mich interessieren, wie es denn im zweiten Halbjahr aussieht, wenn die Industrie wieder ein bisschen mehr produzieren kann, wenn sich das mit den Chips ein bisschen auflöst, ist dann damit zu rechnen, dass vor allem im zweiten Halbjahr eventuell diese Preisentwicklung, die ja für Sie sehr vorteilhaft ist, stagniert oder vielleicht die Preise dann auch wieder zurückgehen oder wieder mehr Rabatte gegeben werden müssen. Danke.
Vielen Dank, Herr Engelmann, und Grüße zurück nach Frankfurt. Und die erste Frage nach China übernimmt Oliver Zipse.
Ja, Ingemann, im Joint Venture BBA läuft die Produktion nach rund dreiwöchiger Unterbrechung aufgrund behördlicher Vorgaben zur Eindämmung des Pandemiegeschehens an allen drei Standorten wieder planmäßig. Das betrifft das Werk Tichy, das Werk Dadong und das Motorenwerk. Und die Gesundheit und die Sicherheit, Meter, das werden Sie nachvollziehen können, hat hierbei oberste Priorität. Aber wie gesagt, diese Fabriken laufen wieder. Und jetzt müssen wir einfach weiter beobachten, gerade in Shanghai der Weiterentwicklung, wie es in Peking weitergeht, wie die Auswirkungen auf die Lieferanten und natürlich auch auf die ganzen Logistikketten inklusive der Häfen sich weiter gestaltet. Da kommt es zu Anspannungen. Aber wie gesagt, bisher hat es nicht dazu geführt, dass wir zusätzlich damit rechnen, dass die Werke wieder zum Erliegen können. Aber wie gesagt, Prognosen sind hier sehr schwierig und wir führen weiter kontinuierlich eine Reihe von strenger Maßnahmen ein, um das Infektionsgeschehen reduzieren zu können.
Vielen Dank. Und der Dr. Peter nochmal zu Rohstoffen und Preisen in der zweiten Jahreshälfte.
Herr Ingemann, ja, ich würde vielleicht mal mit dem ersten Thema anfangen, Rohstoffpreise. Zum einen vielleicht vorweg, Energie- und Strompreise wirken sich momentan auf unser Ergebnis in 2022 nicht negativ aus. Warum? Weil wir langfristige Verträge haben. Bei Rohstoff und Währung bleibt es bei der Aussage, dass wir im mittleren dreistelligen Millionenbereich eine Belastung im laufenden Jahr erwarten, dass diese forthaltende, andauernde Situation liegt einfach an dem sehr guten Absicherungsniveau, das wir sowohl auf der Rohstoffseite als auch auf der Währungsseite haben. Dann Ihre Frage, wie so ein bisschen der Ausblick auf die Preise im zweiten Halbjahr. Wir erkennen momentan in keiner der Georegionen, dass sich der Trend in die andere Richtung entwickeln würde. Das liegt zum einen an den sehr guten Auftragsbeständen, Herr Zips hat es erwähnt gehabt in seiner Rede, die wir in allen drei Regionen haben, und zum anderen an der anhaltenden, sehr konsequenten Lagermanagement, das wir haben. Also wir haben die Bestände deutlich abgebaut in der Handelsorganisation, und auch das ist etwas, was die Preisdurchsetzung positiv unterstützt. Eine Stabilisierung würde ich mal vielleicht gegen Jahresende erwarten, aber das ist etwas, was wir sind da ganz, ganz eng dran und schauen uns wirklich die Entwicklung Quartal für Quartal.
Vielen Dank, und dann darf ich um die nächste Frage bitten.
Die nächste Frage ist von Wilfried Eckeldorner, Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo und guten Morgen. Ich habe zwei kurze Fragen. Zum einen würde mich mal interessieren, VW hat ja vor kurzem gesagt, dass sie für 2022 komplett ausverkauft sind bei Elektroautos. Ist die Situation bei BMW ähnlich? Sie sagten ja vorhin, dass die Nachfrage bzw. die Vorbestellungen bei Elektroautos sehr gut sind. Ich würde gerne wissen, ob sie da jetzt komplett ausverkauft sind. Das wäre das eine. Und das zweite, was ich wissen wollte, Sie geben ja die Preissteigerungen in Form höherer Preise an die Kunden weiter. Passiert das und wird das in dem Jahr bei allen Segmenten, also bei allen Segmenten, die Sie bedienen, bei allen Arten von Autos im gleichen Ausmaß passieren, oder differenzieren Sie da und versuchen beispielsweise etwas kleinere und günstigere Fahrzeuge etwas weniger teuer zu machen und Preissteigerungen dann bei größeren, teureren, margenträchtigeren Fahrzeugen dann etwas höher zu machen? Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären. Das wär's.
Vielen Dank, Herr Eckeldorner. Und wir fangen wiederum an mit Herrn Zipse zum Thema Elektrofahrzeuge.
Ja, Herr Eckeldorner, ich hatte ja bereits in meiner Rede bereits gesagt, dass wir wirklich sehr, sehr erfreuliche hohe Auftragseingänge bei den elektrischen Fahrzeugen haben. Übrigens nicht nur bei denen, sondern bei anderen genauso. Und wir bedienen ja einen globalen Markt, und die Lieferfähigkeit hängt sehr stark auch von den einzelnen Märkten ab. Wir freuen uns über diese sehr, sehr hohen Auftragseingänge, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Auftragseingänge auch abzuarbeiten.
Und Dr. Peter zur Frage nach den Preissteigerungen.
Ja, vielleicht, Heikel, zu einer Preissteigerung. Zunächst mal vorab, ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich das Thema Preissteigerungen anschaut, einfach mal ein bisschen nach Segmenten zu schauen. Wir haben ja kommuniziert, dass unser Absatz produktionsbedingt aufgrund der genannten Themen Lieferengpässe im ersten Quartal um 6% zurückgegangen ist. Gleichzeitig ist aber am High-End, im Top-Bereich unseres Portfolios, sind wir praktisch stabil geblieben und haben unseren Anteil sogar etwas erhöht von 10 auf 11%. Das ist ein guter Indikator auch für die starke Preisdurchsetzung, die wir hatten. Und gleichzeitig ist es uns gelungen, das hatten wir auch erwähnt, insbesondere bei den vollelektrischen Fahrzeugen, den Anteil am Absatz von ca. 11 auf an elektrifizierten Fahrzeugen von 11 auf 15% zu erhöhen und den Anteil an vollelektrischen um 150% sogar zu erhöhen. Wir gehen natürlich nicht mit einem Rasenmäher darüber und sagen in allen Märkten alle Fahrzeuge gleich, da werden Lebenszyklus mit berücksichtigt, da wird die Situation in einzelnen Märkten mit berücksichtigt, da wird der Auftragsbestand sich angeschaut und so kommen wir zu einer sehr differenzierten Vorgehensweise, die auch sicherstellt, dass die Preisdurchsetzung dann auch wirklich im Markt und in den Büchern ankommt.
Gut. Vielen Dank. Und Danke. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Markus Fasser, Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zwei Fragenkomplexe. Der eine bezieht sich nochmal auf China. Da ist es so, dass die Europäische Handelskammer in Peking heute Morgen nochmal ein ganz düsteres Bild von der Lage gezeichnet hat. Also 40% der chinesischen Wirtschaftsleistungen stünden mittlerweile unter Lockdown. Und es gibt wohl immer mehr Unternehmen, die so ein bisschen das Vertrauen in die chinesische Corona-Politik verlieren und die Investitionen zurückfahren. Deswegen zwei Fragen an der Stelle. Das erste, wie sieht denn Ihr Vertrauen in die chinesische Corona-Politik aus? Glauben Sie, dass die Maßnahmen dazu führen, dass man die Situation unter Kontrolle bekommt oder kommen Ihnen auch langsam Zweifel, ob die Methoden so funktionieren, dass das Land die Lage in den Griff bekommt, wäre die erste Frage. Die zweite Frage dazu wäre, ist es denn, wir haben jetzt Milliardeninvestitionen in China vor der Brust, ist es denn sinnvoll, das jetzt wirklich in dem Tempo weiter durchzuziehen oder erwägen Sie eventuell nicht doch das eine oder andere zu strecken in den nächsten Monaten? Das wäre die erste Frage und die zweite Frage bezieht sich auf den Deal mit Qualcomm, den Sie neulich verkündet haben. Da würde mich mal interessieren, so ein bisschen, wie da die Details aussehen. Mercedes hat ja einen ähnlichen Deal mit Nvidia gemacht. Deswegen meine Frage, ist das vergleichbar? Weil da ist ja unter anderem ein Revenue Sharing vereinbart, wo Nvidia künftig an den Erlösen von autonomen Fahrfunktionen mitverdient. Meine Frage, ist das ein ähnlicher Deal und wird Qualcomm bei Ihnen künftig auch an Erlösen mitverdienen, wenn Sie das automatisierte Fahren einführen? Danke.
Ich wollte machen. Morgen, Herr Fasse, vielen Dank für die Fragen und die übernimmt beide der Herr Zipse.
Ja, Herr Fasse, guten Morgen aus München. China ist ja so, jetzt gehen wir mal 2 Jahre zurück, da hatten wir doch auch einen ganz großen Lockdown in China, nicht? Und danach ein sehr, sehr starkes zweites Quartal. Und es ist jetzt natürlich sehr schwierig, jetzt sich in Prognosen zu ergeben, wie lange das alles dauert. Wir haben weiterhin Vertrauen in unser Engagement in China. Wir sind sehr breit aufgestellt, wir haben eine ganze Menge Entwicklungsaktivitäten dort. Wir bringen, wie ich bereits sagte, jetzt den X5, der dann nicht nur in den USA, sondern auch in China produziert wird. Und alles andere wäre ja Spekulation. Und wie gesagt, erinnern wir uns vor 2 Jahren, da war es ja ganz ähnlich. Und jetzt schauen wir mal, wie das dort weitergeht. Soweit zur ersten Frage. Die zweite Frage, Qualcomm, die BMW Group, Arriver und Qualcomm. Qualcomm hat ja die Firma Arriver gekauft mit den Kompetenzen für das autonome Fahren. Und wir kooperieren bei der Entwicklung der nächsten Generation von Software für Fahrerassistenzsysteme und das automatisierte Fahren, also das ganze NCAP, das SAE Level 2 bis 3 und so weiter. Das ist also keine Lieferbeziehung, sondern ist eine gemeinsame Entwicklungsbeziehung, in die BMW seine Softwarekompetenz mit einbringt. Und aus unserer Sicht ist das einmalig in der Industrie, dass sich hier zwei Spieler, ein OEM und ein Software- und Hardwareentwickler zusammentut und eine Kooperation gründet. Und Bestandteile dieser generationsübergreifenden gemeinsamen Softwareentwicklung für zukünftige Funktionen ist sowohl die Applikationssoftware als auch die Softwarearchitektur und das Sicherheitskonzept, die Softwareentwicklungsumgebung, also nicht nur ein Lieferumfang, sowie das ganze Datacenter. Also es geht weit über das hinaus, was man hier in diesem Feld bisher getan hat. Und wir beide teilen eine gemeinsame Philosophie. Die Sicherheit von Fahrer, Insassen und anderen Verkehrsteilnehmern haben dabei allerhöchste Priorität. Ohne das wird es auch so ein Entwicklungsprojekt mit BMW nicht geben. Und wir bringen beide unsere gesamte Erfahrung der Vergangenheit und die Kompetenz aus der aktuellen Entwicklung hier mit ein. Und wie gesagt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. So viel dazu. Dahinter liegt natürlich ein ganz neues Ökosystem. Das ist vielleicht nochmal dazu. Und es ist nicht vergleichbar mit anderen Kooperationen. Und ich will da gar keinen Vergleich jetzt anstreben. Genau, das wären meine beiden Antworten zu Ihnen, Fragen.
Danke, Herr Zipse. Und ich darf um die nächste Frage bitten.
Die nächste Frage ist von Stefan Kronig, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe zwei Nachfragen. Es geht einmal um die operative Umsatzrendite im Kerngeschäft. Da haben Sie, wenn man die ganzen Konsolidierungseffekte rausnimmt, Herr Peters, im ersten Quartal über 13% erwirtschaftet. Andere Wettbewerber haben deutlich höhere Margen erzielt. Wo erklären Sie sich denn den Unterschied, dass BMW da etwas schwächer abschneidet? Hat BMW ein Kostenproblem? Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Liquidität. Die ist ja deutlich um über 10 Milliarden Euro gesunken im Vergleich zum ersten Quartal, 21. Welche Gründe sprechen denn dafür? Ist das auch dieser Konsolidierungseffekt? Danke.
Vielen Dank, Herr Kronig, für Ihre Fragen und die gehen beide an Herrn Dr. Peter.
Also, Herr Kronig, erstmal finde ich, dass 13,2% eine ziemlich starke Leistung ist. Und ich glaube, Sie wissen ja auch sehr gut, dass wir das China-Geschäft etwas anders berichten als andere Wettbewerber. Ich würde also empfehlen, einfach mal die entsprechende Vergleichsrechnung dann anzustellen. Kostenproblem definitiv nicht. Wie gesagt, wir arbeiten sehr, sehr, sehr stringent seit vielen, vielen Jahren in einer permanenten Art und Weise an den Kosten. Aber gleichzeitig, und das halten wir auch für ganz richtig, habe ich ja erwähnt, dass wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Das ist auch richtig, das jetzt zu machen, um beispielsweise die neue Klasse in 2025 dann an den Start zu bringen, um die nächste Generation von Batterietechnologie, die Herr Zipse erwähnt hat, zu integrieren, um Kooperationen wie die eben erwähnte Qualcomm-Kooperation voranzutreiben. Das machen wir sehr fokussiert mit Augenmaß, aber auch ganz bewusst, dass es Investitionen sind, die notwendig sind, um unsere Wettbewerbsfähigkeit auch in der Zukunft abzusichern. Die Liquidität, Herr Kronig, ist gestiegen. Die Liquidität ist gestiegen gegenüber Vorjahr. Vorjahresstand waren 20,3, jetzt sind wir bei 24,7. Das ist inklusive BBA. unterstreicht, denke ich, unsere sehr starke Liquiditätsposition, die sich auch widerspiegelt in dem zweitbesten Kreditrating der gesamten weltweiten Automobilindustrie.
Herr Peter, noch ein Punkt. Bei Liquidität gehe ich in die Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente. Da hatten Sie im ersten Quartal 21 über 15 Milliarden Euro. Jetzt sind es im ersten Quartal 22 über 3 Milliarden Euro. Oder ich habe da falsche Vergleichszahlen. Aber dann ist ja, irgendwas mit Ihrer Bilanz.
Ja, also das zeigen wir Ihnen, würde ich vorschlagen, im Nachgang nochmal. Also unsere Liquiditätsposition hat sich sehr positiv entwickelt.
Vielen Dank, Dr. Peter. Und dann bitte ich um die nächste Frage.
Die nächste Frage ist von Christina Amann, Thomson Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen nach München. Ich habe zwei Fragen. Das eine bezieht sich auf die Lieferengpässe. In Ihrer Rede, Herr Zipse, verweisen Sie darauf, wir müssen darüber sprechen, wie wir die Abhängigkeit von fossilen Energien reduzieren. Gleichzeitig dürfen wir keine neuen Abhängigkeiten kriegen. Sind denn Lieferengpässe bei anderen Rohstoffen, außer also abgesehen von Halbleitern, erkennbar? Wie gut sind Sie versorgt mit Nickel, Aluminium und anderen Stoffen, die für die Elektromobilität versorgt benötigt werden? Wie sieht es mit der Gasversorgung aus? Wäre BMW gerüstet für einen Stopp der russischen Gaslieferungen? Und noch eine zweite Frage zum Thema batterieelektrische Fahrzeuge. Was halten Sie von der Idee, das BEV-Geschäft und das Verbrennergeschäft zu trennen, um damit dem BEV-Geschäft mehr Wachstumsmöglichkeiten zu geben? Dankeschön.
Guten Morgen, Frau Amann, und vielen Dank für Ihre beiden Fragen, und die geben wir beide an Herrn Zipse.
Ja, Frau Amann, das Thema Rohstoffe ist natürlich gerade in der heutigen Zeit in allen Formen von großer Bedeutung. Und das unterstreicht ja im Grunde unsere Forderung nach Zirkularität, die wir schon lange vor der aktuellen Krisensituation zum Thema gemacht haben. Halbleiter sind keine Rohstoffe, sondern das sind Industrieerzeugnisse. Und dahinter liegen, hinter jedem Industrieprodukt liegen Rohstoffe. Und da ist halt auch ganz wichtig, dass man sich nicht über eine einseitige Produktpolitik in Abhängigkeit begeben. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Und auch von 5 möglichen Antriebsformen nur noch eine in den Mittelpunkt zu stellen, erzeugt eben eine ganz neue Abhängigkeit und reduziert die Resilienz, die sie haben könnten. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Ganz konkret ist es eben so, dass die gewichtigste und wertvollste Komponenten in einem Elektrofahrzeug sind die Batterien. Und die haben halt mit irgendwo zwischen 200 und 400 Kilo nur Rohstoffe drin, die natürlich dann eine einseitige Abhängigkeit verursachen würde. Trotzdem glauben wir, dass das BEV-Geschäft sich rasant entwickeln wird. Übrigens unabhängig davon, ob ich das aufsplitten würde, das hat damit gar nichts zu tun, sondern wir tragen dieses Geschäft. Und wie ich bereits sage, spätestens in 2030 wird die Hälfte des BMW-Geschäftes weltweit, nicht nur in Europa, weltweit, aus rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bestehen. Die Annahme zu treffen, dass nur 5 Jahre später die Welt mit 100% dieser Fahrzeuge versorgt werden sollte, führt genau zu dieser Abhängigkeit, vor der wir auch explizit warnen. Wir haben das ersetzt die eine Abhängigkeit mit einer anderen Abhängigkeit. Deswegen ist das Thema Technologieoffenheit hier auch so bedeutend, um langfristig Wachstum erzielen zu können. Und der letzte Teil Ihrer Frage, nein, wir haben momentan keine Versorgungsschwierigkeiten mit irgendwelchen Rohstoffen. In der einen oder anderen Kategorie haben wir Preissteigerungen, die zum Teil aber auch abgesichert sind durch frühzeitige Hedging-Geschäfte. Und das ist jetzt für uns durchaus noch verträglich. Aber wir haben keine Produktionsunterbrechungen, wie wir sie bei den Halbleitern hätten.
Danke, Herr Zipse. Mit Blick auf die Uhr hätten wir jetzt noch Zeit für 2 Fragen, und damit darf ich um die nächste Frage bitten.
Die nächste Frage ist von Mirko Reibka, Plato Brief. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, da freue ich mich, dass ich noch drankomme. Dann würde ich zwei Fragen stellen gerne, und zwar zum einen anschließend an das, was Sie gerade gesagt hatten, Herr Zipse. Die Absicherung von Rohstoff- und Energiepreisen wird sicherlich teurer werden. Wann wird das spürbar sein in den Zahlen? Und die zweite Frage, Herr Peter, vielleicht, wenn Sie mögen, die BBA-Konsolidierung erhöht den Gewinn und den Free Cash Flow. Können Sie uns eine Vorstellung davon geben, was mit diesen zusätzlichen Mitteln passieren soll? Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, über die Dividende zu reden, aber ist das eine Möglichkeit, auf die man sich vorbereiten kann? Dankeschön.
Guten Morgen, Herr Reifer, und vielen Dank für Ihre Fragen, die ich beide an den Herrn Dr. Peter geben würde.
Herr Reitkamp, zunächst mal, wir haben eine Absicherungsstrategie sowohl für Währungen als auch für Rohstoffe, die immer einen Drei-Jahres-Horizont betrachtet. Man kann sich das so vorstellen, dass wir die meisten Absicherungen in den kommenden 12 Monaten, und dann geht das schrittweise nach unten. Und entsprechend ist es auch aktuell sowohl bei Rohstoffen als auch bei Währungen. Wir nutzen dann immer wieder die richtigen Momente, die richtigen Opportunitäten, um Sicherungen auch in zukünftige Perioden zu legen. Auf die zweite Frage haben Sie die Antwort selbst gegeben. Das besprechen wir, wenn es dann soweit ist. Das heißt dann im kommenden Jahr.
Aber Sie haben jetzt keine konkrete Verwendung dafür, nicht, für diese zusätzlichen Mittel?
Wir haben ja zum einen, hatte ich ja gerade eben auch erwähnt, wir sind, der Ball hat immer bei uns die allererste Priorität, unser Geschäft abzusichern. Wir investieren aufgrund der sehr guten Nachfrage für vollelektrische Fahrzeuge in den Ausbau unserer Batteriemodulfertigung beispielsweise momentan. Wir investieren erhebliche Beträge in Forschung und Entwicklung aus den genannten Gründen. Über 50% geht in Zukunft, über 50% geht in Zukunftsthemen. Das heißt, wir haben Verwendung, und gleichzeitig gehen wir hin und wir haben nächste Woche Hauptversammlung und schütten, denke ich, eine sehr ordentliche Dividende für das Geschäftsjahr 2021 aus. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr umsichtig im Umgang mit unseren vorhandenen Mitteln.
Danke, und damit kommen wir zur letzten Frage.
Der letzte Fragesteller ist William Boston, Wall Street Journal. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Vielen Dank. Guten Morgen in die Runde. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, ob Sie uns sagen können, abgesehen von, also über die Einmaleffekt von China, von der Brillant hinaus, welche langfristige Wirkung hat diese erhöhte Beteiligung in China für auf ihre Profitabilität in Zukunft? Zweite Frage hat mit Investitionen in den USA zu tun. Einfach, wie sehen Sie die Situation jetzt global? Sehen Sie jetzt eine, ist das Interesse an den USA stärker geworden durch die Volatilität in anderen Teilen der Länder? Welche konkrete Pläne hat BMW in den nächsten 12 bis 24 Monaten in den USA zu investieren? Vielen Dank.
So, danke, Herr Boston. Und wir fangen mit der zweiten Frage an zu den USA, und die Frage übernimmt Oliver Zipse.
Aus der globalen Perspektive lässt sich sagen, Herr Boston, BMW ist ein globaler Hersteller, der in drei Regionen agiert, die in sich eine eigene Bedeutung haben. Und ich hatte bereits gesagt, die Amerikas, das ist also alles zwischen Alaska und Feuerland, hat letztes Jahr mehr Wachstum und mehr prozentuales Wachstum, wie auch absolut, erzeugt, wie das sehr große Land China. Da sehen Sie ja die Bedeutung, die die USA als größtes Land in diesem Kontext ist, für uns hat. Wir treiben da eine große Produktoffensive, der i7, aber auch der 7er mit seinen anderen Antriebsformen hat da eine enorme Bedeutung, kommt dort großartig an. Wir haben ein eigenes Fahrzeug, den XM, der dieses Jahr noch in Serie gehen wird, im Werk Spartanburg platziert für den Weltmarkt. Aber auch da, der spielt natürlich die USA eine ganz besondere Rolle. Also es hat bei uns genauso eine Bedeutung wie der chinesische Markt und der europäische Markt nicht zu vergessen. Und ich würde prognostizieren, dass die Bedeutung eher zunehmen wird, insbesondere weil dort Technologieoffenheit einen gewissen Stellenwert hat, der wir natürlich auch Rechnung tragen. Und gleichzeitig findet natürlich auch in den USA enorme Hübe Richtung Klimaschutz, Richtung CO2-Reduzierung statt, der wir mit unserer gesamthaften Strategie natürlich sehr, sehr gut folgen können.
Herr Boston, das ist natürlich eine wichtige Frage, die Sie stellen. Zunächst mal, das hatte ich ja bereits erwähnt, werden die nächsten 6 Jahre belastet werden durch die Purchase Price Allocation in der Größenordnung von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist aber ein technischer Effekt, ändert nichts an der Profitabilität, an der Renditestärke des Unternehmens. Nach diesen 6 Jahren, wenn alles gleich bleiben würde, dann würden wir mit einer Verbesserung der Rendite von 1 bis 1,5% pro Jahr rechnen.
So, damit kommen wir zum Ende unserer Q1-Telefonkonferenz. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und auch vielen Dank für Ihre Fragen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag aus München. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf, die Leitungen werden geschaltet.